So, guten Morgen, nee, guten Tag. Wir haben inzwischen schon Nachmittag aus Obertshausen, Oberalten, führen weiteres Gespräch in der Business Spotlight-Reihe. Heute freue ich mich ganz besonders, weil es der jüngste Mensch ist, mit dem ich so ein Interview bisher geführt habe. Samuel Kuttger, Gründer von Emspo. Kommen wir gleich noch dazu, was du in deinen jungen Jahren alles schon geschafft und erreicht hast. Samuel, also vielen Dank, freue mich sehr, dass du da bist, wie gesagt, und freue mich mehr über, insbesondere über deinen Weg. Dein Unternehmen auch zu erfahren. Vielleicht erzählst du zum Start mal so von der Leber weg ein wenig über dich und was es so hinter deinem Unternehmen so verbirgt.
Ja, erstmal vielen Dank, dass es heute geklappt hat und dass ich eingeladen wurde. Kurz zu mir. Ich bin Samuel Kuttger, bin 15 Jahre alt und komme aus dem schönen Hanau bei Frankfurt. Und damit bin ich jüngster Unternehmer Deutschlands. Ich habe angefangen, mich mit Unternehmertum zu beschäftigen mit 11 Jahren ungefähr und habe dann jährlich immer ein Stückchen weitergemacht und mittlerweile habe ich ein schönes Firmenkonstrukt mit mehreren Firmen und meine Hauptfirma oder meine Hauptbranche liegt im Bereich der erneuerbaren Energien.
Aber darf ich vielleicht mal kurz fragen, wie kommt man dazu, mit 11-Jähriger sich mit sowas zu beschäftigen?
Ja, also das ist eine ganz interessante Geschichte, erzähle ich ziemlich häufig, aber das war so dieser Hauptgrund. Und zwar war es so, dass ich mit 11 Jahren mir zum Geburtstag eine Popcorn- und eine Zuckerwattenmaschine gewünscht habe. Nee, erstmal eine Popcornmaschine, bin dann damit auf Familienfeiern und so weiter gegangen. Habe dann erste Erfahrungen mit Expansion gemacht, indem ich mir dann eine Zuckerwattenmaschine, irgendwann einen Schokobrunnen und so weiter dazu gekauft habe. Dann hatte ich irgendwann so ein kleines Eventmanagement und wurde innerhalb der Familie und des Freundeskreises für alle möglichen Feiern eingeladen und habe dann dort ja meine Produkte verkauft. Aber das Ganze hat tatsächlich schon ein bisschen früher angefangen. Ich hatte schon immer so diese Neigung zum unternehmerischen Denken und zum unternehmerischen Handeln. Als Beispiel, damals hatten wir ein schönes Ferienhaus im Oberallgäu, wo wir sowohl die Sommerferien als auch die Winterferien dann verbracht haben. Und da habe ich mir dann immer gedacht, okay, ich könnte ja vor dem Haus, da kommen viele Wanderer vorbei, das ist ein sehr frequentierter Platz, da könnte ich ja einen Flohmarkt veranstalten. Und dann kam das so Step by Step. Dann habe ich Bärlauch gesammelt, weil wir viel Bärlauch im Garten hatten und habe das dann auch noch da verkauft. Ich habe immer so eine Möglichkeit gesucht, aus eigentlich sehr simplen Dingen irgendwas zu vervielfältigen oder irgendwas Großes zu machen.
Also muss ich ja richtig getriggert haben, das Ganze, weil ich kann mir vorstellen, auf der einen Seite so die ersten Erfolge, wenn jemand dir was abgekauft hast. Wie hast du dich denn dabei gefühlt, dass wenn jemand dir was wirklich abgekauft hat, wie war so deine innere Stimmung dabei?
Also natürlich sind sehr, sehr viele Leute auch an mir vorbeigelaufen, aber wenn dann jemand mir was abgekauft hat, fanden die das auch super cool. Und da saß dann halt so ein kleiner Junge und die fanden das alle ganz toll. Und es hat sich einfach schön angefühlt, wenn man so die ersten Erfolge gemacht hat. Und genau das ist ja auch, glaube ich, nicht nur für mich, sondern für die meisten Unternehmer der Punkt, wo man sagt, okay, meine Arbeit wird ein Stück weit gewürdigt, es macht Spaß, es funktioniert. Das ist dann dieser Punkt, wo man denkt, okay, ich muss weitermachen, ich muss noch mehr machen.
Das ist spannend zu hören, weil also in meinem Job, wo ich ja Unternehmern helfe, ja Unternehmen weiterzuentwickeln, immer so die Angst vor diesem großen Schritt ist. Aber eigentlich sind es ja die kleinen Schritte, die tatsächlich es schaffen, Unternehmen zu entwickeln. Du hast ja gerade beschrieben, so der Erste, der gekauft hat, die Ersten, die gekauft haben, was es mit dir selbst so gemacht hat. Wie hat sich denn für dich dann so 11 Jahre, so Anfänge bis heute 15 sind ja auch 4 Jahre, wie haben sich denn diese 4 Jahre so entwickelt? Dass du irgendwann an dem Punkt warst, wie du ja schon erwähnt hast heute, dass du ein Unternehmenskonstrukt sogar schon aufgebaut hast.
Ja, also es war so, mit 11 Jahren habe ich ja dann die ganze Eventmanagement-Sache, sage ich mal, gemacht oder dieses Event Catering würde ich es eher benennen. Bin dann mit 12 Jahren übergegangen zum Dropshipping. Das war ein kleiner Reinfall, aber Reinfälle sind auch nur Sachen, wo man von lernen kann. Und habe dann mich mit 13 Jahren beschäftigt mit Aktien und ETFs. Habe dann auch mit 13 Jahren entsprechend gesagt, okay, ich will jetzt mich wirklich selbstständig machen. Ich möchte mein eigenes Ding machen und nicht über meine Eltern das Ganze laufen lassen und habe dann angefangen, beim Familiengericht das Ganze einzuklagen, so dass ich die volle Geschäftsfähigkeit bekomme. In Deutschland ist ja so, dass man die normalerweise erst ab 18 hat. Dann wurde das Ganze mit 14 Jahren genehmigt. Seit ich 14 bin, habe ich dann meine Holding gegründet und bin immer noch so in diesem Bereich der Investments geblieben. Ich interessiere mich super für Startups, für neue Innovationen, bin da auch immer offen, wenn jemand auf mich zukommt, hey, ich habe da eine coole Idee, wirklich auch gerne mit. Und dann also letztes Jahr im April mit Mitte 14 habe ich dann gedacht, okay, ich möchte gerne in eine Branche gehen, in der ich auch der Gesellschaft ein Stück weit was zurückgeben kann. Ich wollte so einen Mix aus einem sozialen Projekt und einem ökologischen Projekt und bin dann im Endeffekt zu den erneuerbaren Energien beziehungsweise den Photovoltaikanlagen gekommen, weil es einfach auch zu dem Zeitpunkt noch kein so übersättigter Markt war, wie es jetzt ist.
Das ist ja super spannend. Also allein, dass du das eingeklagt hast. Wie sind eigentlich deine Eltern damit umgegangen, dass der Sohnemann das jetzt alles auf eigene Füße stellen will und dann sogar eine Geschäftsfähigkeit einklagt? Wie war das denn für die so?
Ja, also das war ganz unterschiedlich, muss ich sagen. Also mein Vater war von Anfang an dafür, der fand das immer eine coole Idee und hat mich da auch immer unterstützt. Meine Mutter, ich will nicht sagen, dass sie mich nicht unterstützt hat, da kam dann einfach der Mutterinstinkt raus und, oh, da kann ja viel passieren und alles drum und dran, was auch total verständlich ist. Ich denke, ich wäre da als Vater meines Kindes auch nicht anders, dass man immer ein Stückchen vorsichtiger ist. Aber mittlerweile ist sie auch einfach stolz auf mich und unterstützt mich auch bei allem, was ich irgendwie vorhab. Also da kann ich mich auf keinen Fall beklagen.
Waren deine Eltern die größten Unterstützer oder hast du auch andere Unterstützer im Laufe der paar Jahre gefunden jetzt?
Also ich habe tatsächlich viele, viele Unterstützer gefunden. Meine Eltern waren natürlich immer für mich da. Generell mein ganzes Familienumfeld ist das, was mich vom Anfang bis zum Ende unterstützt hat, insbesondere auch mein Opa. Mein Opa war immer jemand, der super an mich geglaubt hat. Aber es gibt natürlich auch, wenn man in das Geschäftsleben langsam reinkommt, immer wieder Personen, die es cool finden, was du machst und die das auch unterstützen. Da gab es alle möglichen Personen, die irgendwie gesagt haben, hey, das ist cool, weil du noch so jung bist. Geben wir den Nachlass oder weil du so jung bist, kaufen wir extra bei dir, weil wir dich unterstützen wollen. Also da gab es alle möglichen Varianten.
Aber das ist toll, dass man merkt ja, wenn es engagierte junge Leute sind, die ein klares Ziel haben, die eine klare Richtung gehen, wie offen die Menschen dafür werden, da auch zu helfen, zu unterstützen und ranzugehen. Das ist immer das Tolle. Ich habe ja mein Problem damit, dass immer alle glauben, Generation Z, zu der du ja gehörst, sind total unfähig. Sondern mein Credo ist immer zu sagen, dann geh doch mal auf die jungen Leute zu, versuch doch mal rauszukitzeln, was sie alles können. Denn eins können sie auf jeden Fall. Tausendmal besser wie meine Generation sind mit der Digitalisierung groß geworden und verstehen, wie Digitalisierung funktioniert.
Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also nicht umsonst sind so viele Tech-Startups von oder auch Marketing-Startups von jungen Menschen von der Generation Z. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Was ich gerne auch anhängen würde, ist, dass ja auch viele ältere Personen, die darüber urteilen, auch nicht wirklich was dafür machen, dass das Ganze gefördert wird. Ich würde sagen, wir leben vor allem in Deutschland in einem Staat, in dem Startups oder junges Gründen als überhaupt nicht gut angesehen wird und immer gesagt wird, hey, das ist super schlecht und das ist viel zu risikoreich und alles Mögliche. Und da wird es den jungen Menschen ja auch nicht wirklich einfach gemacht. Aber trotzdem muss man dazu sagen, dass unsere Generation oder meine Generation eher arbeitsfauler ist als die ältere Generation. Aber der Ursprung dafür liegt nicht bei der Generation Z, sondern bei dem Umfeld und bei den älteren Personen, die das Ganze hervorgerufen haben.
Da gebe ich dir absolut recht. Das große Problem ist natürlich damit auch gewesen, dass man das viele Sachen einfach zu sehr schleifen lassen und nicht versucht hat, auch Menschen heranzuführen. Je früher man versucht, Menschen in den Arm zu nehmen, ihnen zu zeigen, wo die Richtungen gehen könnten, sie dabei unterstützt, eigene Dinge mal zu probieren, auszuprobieren, auch mal, wie du sagst, auf die Nase mal zu fallen mit dem einen oder anderen Thema, trotzdem ihnen die Hilfestellung gibt, das fehlt einfach. Das geht ja in der Schule schon, also Kindergarten, Schule und geht ja weiter über die Uni tatsächlich. Ich sehe das ja bei meinem Sohn, deswegen gleich die Frage, warum du in Deutschland bist und nicht im Ausland. Mein Großer studiert künstliche Intelligenz, ist jetzt fast fertig, macht einen Master. Und im Endeffekt denken wir, dass er in den USA landen wird, weil das Thema Wagniskapital hier ja auch so unterrepräsentiert ist im Verhältnis zu den USA. Gab es denn für dich keine Überlegungen, was du auch gerade geschildert hast, da ins Ausland stärker zu gehen?
Natürlich war die Überlegung immer da, wenn man sich das Ausland anschaut oder andere Staaten, da werden ja Startups teilweise komplett finanziert von der Regierung. Das haben wir in Deutschland nicht und das war schon so ein Punkt, der mich ein bisschen gereizt hat, vor allem wenn man noch am Anfang steht und die Mittel ganz gut gebrauchen kann. Allerdings habe ich mich dann doch für Deutschland entschieden, hier zu bleiben, einfach weil unsere deutsche Wirtschaft sowieso kaum noch Innovation liefert oder viel weniger als damals. Wir waren mal lange Zeit eine Wirtschaftsmacht, auch lange Zeit vor meiner Zeit. Und das ist einfach leider komplett verloren gegangen. Und das war für mich ein Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ich will die Wirtschaft vor Ort stärken. Ich will mein Heimatland auch so ein bisschen stärken. Beispielsweise unsere Wallbox, die wir herstellen, die stellen wir 100% in Deutschland her.
Das ist ja schon mal eine überraschende Aussage, weil da wäre ich gleich drauf gekommen, dass du mal ein bisschen mehr zu Emspo tatsächlich auch sagst, weil da wäre meine Frage nämlich auch gewesen. Es war so Initialzündung, als ich das erste Mal geguckt habe, lässt du produzieren in China? So war so meine Frage, die ich im Kopf hatte. Vielleicht schilderst du da mal so ein bisschen dazu, Wallbox in Deutschland, was bedeutet denn Emspo an sich und welche Themen tatsächlich baut ihr hier oder gestaltet ihr hier?
Also tatsächlich hat der Name Emsbo keine wirkliche Bedeutung. Das werde ich ziemlich oft gefragt, was heißt denn der Name? Da habe ich irgendwann angefangen, mir irgendwas auszudenken. E-Mobility, Systems, was weiß ich. Aber ich wollte einfach einen Namen haben, den keiner hat, der im Kopf bleibt. Und wenn man bei Google gut ranken will, muss man natürlich einen individuellen Namen haben. Und das war so ein ausschlaggebender Punkt. Zum Thema, was Emspo eigentlich macht, ist, dass wir komplette Energiekonzepte entwerfen. Also wir entwerfen Konzepte für Photovoltaikanlagen, für Wärmepumpen und alles drum und dran, also alles, was dazugehört. Aber wir stellen auch Wallboxen selber her. Also alles, was in die Richtung Elektromobilität geht, ist auch so ein Kernpunkt von uns. Was man dazu sagen muss, bei den Photovoltaikanlagen ist es so, dass wir hauptsächlich chinesische Module verbauen, einfach weil die deutschen Unternehmen, die die Module hier in Deutschland herstellen, die hier einfach nur zusammenstecken und das dann als Made in Germany verkaufen, aber der Kunde dann den zweifachen Preis oder den doppelten Preis aufgedrängt bekommt. Und da bin ich überhaupt nicht für, weil auch die chinesischen Hersteller mittlerweile genau die gleichen Garantielaufzeiten geben und auch von der Qualität macht, gibt es da keine Unterschiede. Was Emspo an sich ausmacht, ist, dass wir ein sehr junges und dynamisches Unternehmen sind. Wir gehen viel auf Kundenwünsche ein. Das machen ja Großkonzerne teilweise nicht. Wir gucken uns wirklich an, was braucht der Kunde. Wir sind kein vertriebsorientiertes Unternehmen, sondern eher ein technisch orientiertes Unternehmen und liefern dem Kunden dann ein Angebot auf der Grundlage seines wirklichen Bedarfs.
Und das ist, sagst du, jetzt bei Wettbewerbern, die größer sind, hast du nämlich gerade die Tür aufgemacht, so ein bisschen, da nochmal eine Frage gewesen, aber bei Wettbewerbern, die größer sind, sagst du, kriegt man nur von der Stange und du würdest sagen, ihr seid jemand, der das individualisiert anbietet.
Genau, deswegen machen wir auch eigentlich mit jedem Kunden immer vor dem Vertragsabschluss noch einen Vororttermin, wo wir uns nochmal alle Gegebenheiten wirklich zu 100% anschauen. Weil oftmals ist es so, dass einem erst auffällt, okay, das funktioniert eigentlich gar nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben, wenn man wirklich beim Kunden vor Ort war. Und da muss ich auch appellieren an alle Kunden, die sich möglicherweise eine Photovoltaikanlage zulegen wollen, dass sie es lieber bei einem regionalen Familienunternehmen machen, anstatt bei großen Unternehmen wie Enpal, weil es da einfach so ist, dass du online was abschließt, bekommst es im Endeffekt dann auch, aber keiner hat sich wirklich die Gegebenheiten vor Ort angeschaut und keiner kennt dein Haus, so wie wenn er einmal vorbeigekommen wäre.
Hat es denn Auswirkungen auf die Performance des Produkts, warum das so wichtig ist, oder wie würdest du das positionieren?
Naja, oftmals ist es ja so, dass große Unternehmen dir so viel verkaufen wollen wie möglich. Und das hat insofern Auswirkungen auf das Produkt oder die Qualität, dass die Amortisationszeit sich beispielsweise extrem verlängert. Weil das, was man ja ins Netz einspeist, bringt deutlich weniger Gewinn als das, was du wirklich verbrauchst. Und deshalb ist es wichtig zu schauen, okay, ich mache jetzt die Anlage ein Stückchen größer als mein eigentlicher Bedarf, so dass ich auch im Winter noch ein bisschen was davon habe. Aber ich mache sie nicht viel zu groß, weil da wird die Amortisationszeit dann teilweise verdoppelt.
Klar, es ist eine reine Rechenaufgabe tatsächlich, dann auch so ein bisschen etwas abschreckt, weil wenn man wirklich tatsächlich rechnet, selbst mit den hohen Strompreisen jetzt, unter 20 Jahre landet man ja sicherlich selten, oder? Was die Amortisation angeht.
Also man muss sagen, bei Anlagen, die gut ausgelegt sind auf den Strombedarf, hat man so im Durchschnitt 6 bis 10 Jahre.
Das ist ja nicht viel.
Das ist nicht viel. Aber wenn man sich dann also Großkonzerne anschaut, die das falsch auslegen oder halt auch einfach zu teuer sind, weil die extreme Vertriebsstrukturen haben, wo die Vertriebler dann deutlich was verdienen, da ist es dann so, dass die Amortisationszeit schon mal bei 18, 19 oder auch sogar 20 Jahren liegen kann. Als kleines Beispiel, meine Tante hat kam letztens zu mir, meinte Samuel, wir haben letztes Jahr mal bei Energie, oder ich würde den Namen lieber nicht nennen, wir haben letztes Mal bei einem großen Konzern angefragt und haben dort ein Angebot für 32.000 Euro bekommen. Und dann meinte ich, wie kann das sein? Also wir lagen dann im Endeffekt mit noch einer angenehme Marge, es war zwar nicht viel, weil es meine Tante ist und ich da nicht wirklich viel verdienen wollte, lagen wir bei 18.000, also fast die Hälfte. Und haben im Prinzip genau die gleichen Produkte verbaut wie der große Konzern.
Weißt du, das finde ich auch das große Problem in der gesamten Kommunikation oder der Diskussion dieser Thematik. Es ist eigentlich ja No-Brainer für jeder, dass er sagt, wenn ich ein Haus habe, habe die richtige Dachfläche, die einigermaßen Ausrichtung, ist es eigentlich ja No-Brainer. Dieses wenige Wissen da draußen über die tatsächlichen Kosten, weil es einfach so breit ist und so selten konkret kommuniziert wird. Ich glaube, das ist so ein Hinkefuß, den man versuchen müsste, wirklich da anzugehen. Oder also so nehme ich es jetzt wahr, wie du es auch sagst, weil du hast ja gehört, ich habe gerade 20 gesagt, du sagst 10. Das ist schon mal ein Riesenunterschied, was Amortisation angeht.
Ja,
Würdest du
natürlich.
wünschen, dass das anders von der Kommunikation wäre, oder wäre das etwas, was die Politik vielleicht sogar besser machen müsste?
Ich denke, weil dieser Geschäftsbereich oder diese Branche einfach noch relativ neu ist und nicht wirklich viele Informationen darüber zu finden sind oder sehr unterschiedliche Informationen, ist es einfach wichtig, dass auch seitens der Regierung in dem Bereich ein bisschen mehr aufgeklärt wird. Das würde einfach vielleicht den Bürgern ein bisschen mehr Sicherheit geben, auch auf erneuerbare Energien umzusteigen, was ja wirklich wichtig ist, um die Energiewende zu schaffen. Aber es würde auch den Bürgern viel Geld einsparen. Und deswegen ist es auch einfach viel schöner, bei einem Familienunternehmen zu kaufen, weil man da auch gleich eine ganz andere Bindung aufbaut als bei einem großen Konzern.
Da bin ich ja bei dir. Meine Kunden sind ja auch alles Unternehmer und Familienunternehmer, und das regional zu kaufen macht auch so in so einem Fall Sinn. Weil wenn du sagst, wenn sowieso alle den chinesischen Bauteil brauchen, ja, im Endeffekt, weil es ja keinen in Deutschland gibt und die direkt von allen diesen regionalen Anbietern genutzt werden. Also für mich wieder entschließt sich wieder gerade der Kreis nicht. Die Politik will, dass wir jetzt CO2-neutral werden, kommuniziert aber solche Themen zu defensiv. Da schließt sich der Kreis nicht für mich. Das ist irgendwie immer wieder komisch, dass man sich wundert, dass so Sachen passieren. Wie würdest du denn selbst sehen jetzt die Entwicklung? Welche Ziele hast du denn jetzt gerade jetzt mit EMSBO für die nächsten Jahre? Wo siehst du denn oder hast ein Gefühl dafür, wo die Reise dahin geht?
Also, Ich möchte Emspo als faires Unternehmen platzieren und auch überregional. Wir sind jetzt schon hier im Rhein-Main-Gebiet ein relativ großer Anbieter, wollen aber überregional hinaus. Wir arbeiten schon überregional, aber hauptsächlich halt bei uns in der Umgebung. Mein Ziel ist es einfach, dass wir einen positiven Beitrag zu der ganzen Energiewende leisten können, und möglicherweise irgendwann so expandieren können, dass wir europaweit, auch tätig sein können.
Cool. Ziele muss man haben, damit man auch diese tatsächlich erreichen kann. Wen bräuchtest du denn als Unterstützer? Jetzt nochmal zurückkommen zu dem Thema, um das tatsächlich hinzubekommen. Was würdest du denn wünschen? Schaust du nach einem Investor noch, der euch mehr Geld gibt, damit ihr euch entwickeln könnt? Oder gibt es andere Dinge, die du brauchen würdest, um tatsächlich noch weiter jetzt überregional wachsen zu können?
Also ich denke, es gibt zwei große Punkte, oder zwei große Personengruppen, die uns helfen könnten. Einerseits sind Leute, die Erfahrung in dem Markt haben oder generell Erfahrung, wie man ein Unternehmen international aufzieht. Das wäre etwas, was sicherlich helfen könnte. Und das Zweite sind Mitarbeiter. Mitarbeiter in der Branche, vor allem Vertriebler oder Innendienstmitarbeiter zu finden, ist enorm schwierig. Das stellt momentan eine der größten Herausforderungen für uns dar. Und das wäre so ein Punkt, wo ich auf jeden Fall sagen würde, wenn die zwei Personengruppen genügend vorhanden sind, steht dem eigentlich nichts mehr im Wege.
Warum ist das mit den Mitarbeitern so schwierig? Woran hapert es? An dem Wissen, an der Ausbildung, an der Motivation oder was ist so der Trigger?
Also es ist generell auf unserem Markt schwierig, qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Wir sind, wie ich schon erwähnt habe, ein relativ junges und dynamisches Unternehmen. Und deshalb haben wir eigentlich keine großen Anforderungen von schulischer Kompetenz oder sonstigen. Da legen wir nicht so viel Wert drauf. Wir legen mehr Wert darauf, dass die Person zu unserem Unternehmen passt und sich gut bei uns einlebt. Wir haben auch keine wirklich großen Hierarchien bei uns. Wir arbeiten generell auf der Du-Ebene und das sind so Punkte, ja.
Ja, eigentlich bietest du ja damit alles an, was gerade die jüngeren Arbeitnehmer auch haben wollen. Super interessantes Projekt.
Nur die 4-Tage-Woche biete ich an.
Ja, okay, aber immer gibt es auch klare Regeln im Leben, die man auch finanzieren können muss. Deswegen bist du auch Unternehmer. Nicht alles kann man ja finanzieren, aber wie gesagt, das ist eine super spannende Branche. Es ist ein Zukunftsthema, es ist nachhaltig. Junges Unternehmen, flache Hierarchien. Aber trotzdem tust du dir offensichtlich schwer damit. Glaubst du, gäbe es irgendetwas, was du auch da gebrauchen könntest, nochmal, was dir helfen kann, Menschen zu finden? Hast du da mal versucht, irgendwelche Initiativen aufzusetzen? Weil ein tolles Thema, oder was ich ja gelesen habe über dich, du bist ja bei Forbes aufgenommen worden unter die Forbes 30 unter 30. Das machen die auch nicht umsonst, sondern die sehen ja auch, dass du auf einem guten Weg bist. Wären so Medien jemand, der dich dabei unterstützen könnte, damit so eine Erfolgsstory, die es jetzt ja schon ist, sich weiterentwickeln kann?
Definitiv. Ich denke, auch in unserer heutigen Welt sind Medien noch ein entscheidender Vorteil. Und wenn man wirklich was bewirken möchte, braucht man die Medien auf seiner Seite. Vor allem, wenn man Mitarbeiter finden möchte oder Leute motivieren möchte, in so einem, ich sag mal, fast schon wichtigen, in so einer wichtigen Branche zu arbeiten und einerseits seinen Lebensunterhalt zu finanzieren und andererseits noch etwas Gutes nebenbei zu tun, dann können Medien einen entscheidenden Vorteil liefern.
Also müssen wir das als Aufruf mal sehen und mal ein bisschen drüber nachdenken, wie kann man die Medien, die ja normalerweise doch gerne auf solche Sachen aufspringen, wie kann man die motivieren, dann auch so junge Leute wie dich zu unterstützen, die ja ganz, ganz viel noch vorhaben und auch jetzt schon gezeigt haben, dass sie es können, denen auch die jungen Leute und die Mitarbeiter zuzuspielen, dass du genügend Ressourcen hast, tatsächlich um zu wachsen. Wer könnte dir denn international helfen? Hast du da schon mal die Fühler ausgestreckt? Oder gibt
Also, da habe ich mir noch nicht allzu viele Gedanken gemacht. Wir sind gerade erstmal dabei, unsere Standorte in Deutschland, Österreich und der Schweiz also im kompletten Dachraum zu
Hm?
erweitern. Und erstmal möchte ich das hinter mich bringen, um dann auch den nächsten Schritt zu gehen.
Ja, großartig. Super, da sind wir ja schon, haben wir ganz, ganz viel jetzt schon durchgekaut und echt super spannend. Also ich finde auch, wie du das beschreibst, wie klar du auch kommunizierst, was deine Vorstellung angeht, wo die Reise dahin geht. Da kann man einfach nur die Daumen drücken, dass es auch so generell so weitergeht. Und wir haben jetzt echt kurzweilig, wie lange haben wir, fast eine halbe Stunde schon miteinander gesprochen. Welche Frage habe ich dir denn nicht gestellt, die ich hätte gerne stellen sollen? Gibt es da was?
Also tatsächlich muss ich sagen, das Interview mit dir heute war deutlich abwechslungsreicher als mit den traditionellen Interviewern. Es kam teilweise spannendere Fragen als normal. Also von meiner Seite aus ist alles fein.
Super, nee, tausend Dank dann. Super, also Samuel, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit gegeben hast. Mein Aufruf wird dahin gehen, dass ich unbedingt möchte, und das werde ich auch in meinem Netzwerk jetzt ganz, ganz breit teilen, dass so junge Menschen wie du unterstützt werden. Das öffnet mir wieder das Herz, weil ich weiß, Generation Z, die können was. Da gibt es ganz viele Motivierte, die müssen wir nur unterstützen als Ältere. Ich nutze immer das Wort Altersdiversität, wenn ich darüber rede. Dass die Älteren bringen Erfahrung mit, die Jüngeren bringen die Digitalisierung mit. Wenn man das zusammenwirft, da kann schon was ganz Gutes draus entstehen. Also tausend Dank dafür, für das Interview. Drück dir weiterhin die Daumen und alles, alles Gute tatsächlich für die Zukunft und mach's gut soweit.
Super, vielen Dank.
Danke
Dir noch einen
dir.
schönen Tag.